Schlag gerne die Heilige Schrift mit mir auf zum Evangelium nach Lukas, Kapitel 14. Wir sind angelangt in unserer Predigtreihe durch das Lukas-Evangelium in Lukas, Kapitel 14. Wir lesen miteinander die Verse 1 bis 6. Hört das Wort des Herrn. Und es geschah, als er am Sabbat in das Haus eines der Obersten der Pharisäer kam zu essen, dass sie auf ihn lauerten. Und siehe, ein wassersüchtiger Mensch war vor ihm. Und Jesus begann und sprach zu den Gesetzesgelehrten und Pharisäern und sagte: Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Sie aber schwiegen. Und er fasste ihn an und heilte ihn und entließ ihn. Und er sprach zu ihnen: Wer unter euch, dessen Sohn oder Ochse in einem Brunnen fällt, zieht ihn nicht sogleich heraus am Tag des Sabbats? Und sie konnten ihm darauf nicht antworten. Amen. Dies sind Worte unseres Herrn Jesus Christus. Lasst uns beten, dass wir sie auch als solche empfangen. Herr Jesus Christus, du bist heilig und herrlich und mächtig und Herr, wir wollen dich in Wahrheit verehren und von dir lernen. Wir wollen nicht heucheln. Und so hilf, dass wir nun im Glauben kommen und sitzen zu deinen Füßen in wahrer Ehrfurcht, um zu hören auf dein Wort. Herr, neige unsere Herzen zu dir und zu deiner Lehre. Wir bitten dich, sei uns gnädig und segne uns durch dein Wort. Dies bitten wir, Herr Jesus, in deinem Namen. Amen. Nehmt gerne Platz. Am letzten Sonntag hörten wir, wie unser Herr Jesus zu einigen Pharisäern redete. Und er sprach davon, dass er gekommen ist, sein Leben in Jerusalem hinzugeben. Denn diese Stadt tötet die Propheten. Und vor den Pharisäern klagte er über diese Hauptstadt Jerusalem, diese Hauptstadt der Religion und der Gottesverehrung. Und Christus klagte darüber, dass er die Kinder Jerusalems sammeln wollte, aber sie haben nicht gewollt. Nicht die Kinder haben nicht gewollt, sondern die Verantwortung hatten für diese Menschen. Das heißt, die Führung, die religiöse Führung, die politische Führung. Sie wollten nicht, dass der Herr Jesus Christus die Kinder sammelt in Jerusalem. Sie haben sich gegen ihn gestellt. Sie verharrten in ihrer Sünde, weil sie selbstgerecht und stolz sind. Wir können sehr viel lernen von diesen Worten über Jerusalem. Denn noch einmal, Jerusalem war das Zentrum der Religion. Hier war der Tempel, hier waren die Führer, hier waren die Gesetzesgelehrten. Das heißt, du kannst den Gottesdienst feiern. Du kannst äußerlich religiös sein. Du kannst ein Experte sein, was die Heilige Schrift angeht. Und dennoch kannst du vollkommen falsch sein und ein Feind Jesu Christi. Denn was hatten wir gestern gehört, dem Traugottesdienst? Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Das heißt, dir nützt deine äußerliche religiöse Fassade gar nichts, wenn du nicht in Wahrheit den Herrn Jesus Christus liebst und tun willst, was er sagt. Und das sehen wir auch heute erneut. Wir sehen, wie die Führung sich gegen Jesus Christus stellt und wie sie diese falsche Religiosität an den Tag legen. Wir wollen uns anschauen, wie Jesus Christus eingeladen ist bei den Pharisäern. Und dabei wollen wir uns drei traurige Eigenschaften dieser Menschen anschauen. Nämlich erstens sind sie unehrlich, zweitens sind sie unbelehrbar und drittens sind sie unbußfertig. Und bei all dem wollen wir nicht einfach auf die Pharisäer schauen, sondern auf unsere eigenen Herzen und dafür beten und flehen und uns selbst prüfen, dass wir nicht diese Eigenschaften dieser Menschen haben. Also erstens, unehrlich. Vers 1, da heißt es: Und es geschah, als er am Sabbat in das Haus eines der Obersten der Pharisäer kam, zu essen. Das klingt erstmal richtig positiv. Also Christus wird von ihnen zum Essen eingeladen. Und das war üblich, dass man nach dem Synagogengottesdienst sich getroffen hat, um miteinander Mittag zu essen, um sich auszutauschen, um Gemeinschaft zu haben, im Grunde wie bei uns. Und es war auch üblich, dass man Gastredner eingeladen hat. Christus hatte da vermutlich in einen der vielen Synagogen gesprochen. Und so haben sie ihn eingeladen zu einem Gastmahl bei einem Pharisäer. Aber nicht bei irgendeinem Pharisäer. Er wird eingeladen in das Haus eines der obersten Pharisäer. Also einer, der sehr angesehen war, einer, der viel zu sagen hatte. Pharisäer, diese Denomination innerhalb des Judentums, Pharisäer übersetzt so viel wie Abgesonderte, also die Konservativen bei den Juden, die wirklich bibeltreu sein wollten, gesetzestreu, die Frommen, die Religion wirklich ernst nehmen. Und hier ist Christus eingeladen und er kommt. Und das war kein kleines Essen, sondern das war Speisen in einer großen Runde. Wir erfahren das später, dass es noch mehrere Pharisäer gab, die dort anwesend waren und sogar noch Gesetzesgelehrte. Das heißt, die offiziellen Richter, die religiöse Führung, die Elite, das waren die Experten des Gesetzes, es waren die Leiter. Und Christus ist dort eingeladen. Das ist doch positiv. Die wollen ihn sicher kennenlernen und von ihm lernen. Es scheint so, als wollen sie Christus hier ehren, als würden sie sich freuen, dass er in ihrer Mitte ist. Doch schaut, was Lukas hier hinzufügt, diese kleine Bemerkung, Vers 1. Und es geschah, als er am Sabbat in das Haus eines der Obersten der Pharisäer kam zu essen, dass sie auf ihn lauerten. Also warum haben sie Christus eingeladen? Weil sie sich über ihn freuen, weil er ein Ehrengast für sie ist, weil sie gerne von ihm lernen wollen? Nein, all diese Männer, all diese Experten dieser Religion, sie bilden sozusagen ein Tribunal. Also sie wollen Christus beurteilen, sie wollen ihn prüfen, sie wollen ihn richten, sie wollen etwas finden, um ihn zu verurteilen. Christus befindet sich hier in der Höhle der Löwen, so wie Daniel. Umzingelt von Menschen, die wie wilde Tiere sind, wie Löwen, sie wollen sich auf ihn stürzen, sie lauerten auf ihn. Und darum habe ich auch diesen ersten Punkt genannt, sie sind unehrlich. Ja, man könnte es noch stärker ausdrücken, sie sind falsch. Also sie begrüßen, überlegt euch das, sie begrüßen Christus freundlich. Ah, schön, dass du auch hier bist. Sie lächeln ihn an, sie geben ihm einen Platz, sie sagen, nimm, iss, alles Fassade, von vorne bis hinten, sprichwörtlich im Deutschen, eine gute Miene zum bösen Spiel. Christus ist umringt von Menschen, die ihm auflauern. Sie beobachten ihn und zwar ganz genau, nur eine falsche Bewegung, nur ein falsches Wort. Wir wollen etwas gegen dich in der Hand haben. Und das ist eigentlich der perfekte Plan. Also wir laden ihn mal zu uns ein. Lasst uns Freude haben bei einem schönen Essen in vertrauter, geselliger, ganz ungezwungener Atmosphäre, bei einem Schluck Wein. Und dann wird ihm sicherlich etwas von den Lippen gehen, was wir gegen ihn verwenden können. Sie sind wie Raubtiere, die Blut vergießen wollen. Und schon in Lukas 11 hatten wir das gelesen, dass Christus eingeladen war bei einem Pharisäer. Und da waren auch Gesetzesgelehrte anwesend. Und er sprach davon, dass sie, diese geistlichen Leiter dort, dass sie schuldig sind an dem Blut der Propheten seit jeher und dass sie Menschen daran hindern, in das Reich Gottes zu gehen. Und dann heißt es in Lukas Kapitel 11, vielleicht erinnerst du dich, ab Vers 53, als er von dort hinausgegangen war, fingen die Schriftgelehrten und die Pharisäer an, hart auf ihn einzudringen und ihn über vieles auszufragen. Und sie lauerten auf ihn, etwas aus seinem Mund zu erjagen. Hier ist wieder diese Sprache, erjagen, erlauern. Sie brauchen etwas, um ihn zu belasten. Sie wollen ihn anklagen. Und nun scheint es auch wieder so, dass sie ihn bei diesem Mittagessen eine Falle stellen. Das haben sie schon gemacht in Lukas Kapitel 6, vielleicht erinnerst du dich. Da ging Christus in eine Synagoge und da war ein Mann mit einer verdorrten Hand. Und da heißt es ab Vers 7, die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber lauerten darauf, ob er am Sabbat heilen würde, damit sie eine Beschuldigung gegen ihn fanden. Christus heilt dann diesen Mann und dann heißt es da Vers 11, sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich untereinander, was sie Jesus tun sollten. Das heißt, sie suchten schon danach, ob er wohl am Sabbat heilen würde. Sie wurden mit Unverstand erfüllt, sie wollten ihm etwas antun. Und auch unser Fall jetzt hier in unserem Predigttext scheint so zu sein wie eine Falle. Also sie wussten ja, dass er auch am Sabbat heilen würde. Und es scheint hier ziemlich verdächtig, was hier passiert. Hier beim Mittagessen steht plötzlich ein kranker Mann vor Jesus. Inmitten dieser Versammlung der Elite, inmitten der Gesellschaft mit Rang und Namen, inmitten dieser religiösen High Society, inmitten der Menschen, vor Jesus steht plötzlich ein Mann, ein Mensch. Und der passt nicht so recht ins Bild, denn es heißt Vers 2, und siehe, ein wassersüchtiger Mensch war vor ihm. Dieser Mann gehörte nicht auf die Gästeliste, das erfahren wir später, denn nachdem Christus ihn geheilt hatte, heißt es, er entließ ihn. Das heißt, er konnte wieder seines Weges ziehen. Dieser Mann nahm dann nicht irgendwie Platz beim Tisch, er gehörte nicht auf die Gästeliste. Und dann in Vers 12 später lehrt Christus uns dann, ja, wenn diese Pharisäer ein Mahl machen, dann sollen sie doch die Armen, die Krüppel, die Lahmen und die Blinden einladen. Das war ja das, was sie gerade nicht gemacht haben. Dieser Mann war nicht Teil der Gästeliste. Aber warum steht er dann plötzlich da vor Christus, in dem Hause des Obersten der Pharisäer? Haben sie ihn vielleicht extra dort hineingelassen, um Christus eine Falle zu stellen? Das Ganze wirkt jedenfalls sehr verdächtig. Fast so, als hätten sie sich darum gekümmert, dass sie einen Kranken haben, damit er eben heilt, damit sie was gegen ihn in der Hand haben. Und all die Gesetzesgelehrten, sie sehen es. Und siehe, ein wassersüchtiger Mensch war vor ihm. Wassersucht, Lukas als Arzt, der beschreibt das hier, dieses Krankheitsbild. Plötzlich sieht er einen Mann mit Wassersucht. Also vermutlich sah er ganz aufgequollen, mit einem geschwollenen Gesicht aus und geschwollene Arme und Beine, also ganz entstellt. Denn Wassersucht, das ist eine Krankheit, wo der Körper das Wasser nicht mehr abbauen kann und wo es dann zu Schwellungen und von Ansammlungen von Wasser im Körper kommt. Und du hast ständig Durst und möchtest mehr und mehr Wasser, aber du bist süchtig nach Wasser, aber der Körper kann das Wasser gar nicht verarbeiten. Du quillst immer mehr auf. Eine sehr unangenehme und schmerzhafte Krankheit, die einen Menschen entstellt. Doch schau mal, bei all diesen herrlichen Menschen, die dort anwesend sind, wen sieht Christus? Diesen Mann mit der Wassersucht. Überleg dir mal, was andere Menschen machen würden. Das ist so häufig bei Partys, wo Menschen kommen mit Rang und Namen. Da siehst du die Angesehenen, die Wohlhabenden, die Mächtigen, die Einflussreichen, die Gebildeten. Und dann siehst du, wie Leute rumlaufen und versuchen sich sozusagen, ja, Social Networking nennt man das. Vielleicht kriege ich die Visitenkarte von dem. Vielleicht kann er hier mal ein Wort für mich einlegen. Und in dem Falle, ja, wenn ich doch gut bin mit denen, dann werde ich vielleicht das nächste Mal in dieser besonderen Synagoge zum Predigen eingeladen. Christus interessiert das alles überhaupt nicht. Kein bisschen. Er schenkt dem allen keine Aufmerksamkeit. Er sieht auf etwas ganz anderes. Auf wen schaut Jesus? Auf den wassersüchtigen Mann. Er weiß, dass er ihnen Erbarmen schenken möchte. Er lässt sich nicht blenden von Rang und Namen und Reichtum und Ehre. Und auch wir sollten das nicht tun. Es heißt in Römer Kapitel 12, Vers 16, seid gleichgesinnt gegeneinander, sind nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen und seid nicht klug bei euch selbst. Das heißt, die Geringen zu sehen, die Elenden, die Ausgestoßenen, für sie sollen wir einen Blick haben. Christus wird uns das dann noch später, also in den Versen danach, die, so Gott will, wir bald betrachten werden, wird uns das eben lehren, dass wir auf solche schauen sollten, dass wir solche einladen sollten. Aber diese Pharisäer, sie kennen diese Gnade nicht. Und sie verstanden die Gnade des Herrn Jesus Christus nicht. Sie bewunderten ihn nicht dafür. Sie liebten ihn nicht dafür. Sie hassten ihn und sie wollten ihn loswerden. Und siehst du, wie unehrlich sie bei all dem sind. Was für ein falsches Spiel. Sie laden ihn ein, nur um ihn eine Falle zu stellen, nur um etwas gegen ihn in der Hand zu haben, nur um ihn aufzulauern. Das erinnert mich an Sprüche 26, ab Vers 23. Eine Silberglasur auf Tongeschirr angebracht, so sind feurige Lippen und ein böses Herz. Also mit den Lippen das zu sprechen, mit dem Herzen was ganz anderes zu denken. Mit seinen Lippen verstellt sich der Hasser. aber in seinem Inneren hegt er Betrug. Wenn er seine Stimme liebenswürdig macht, traue ihm nicht, denn 7 Gräuel sind in seinem Herzen. Mag sich der Hasser verbergen in Täuschung, seine Bosheit wird doch in der Versammlung enthüllt werden. Nun lasst uns, was wir jetzt gehört haben, in diesen ersten Punkt anwenden auf unser eigenes Herz. Das ist ein sicheres Kennzeichen von einem Heuchler, dass man unehrlich und falsch ist. Du hast vielleicht heute nicht mehr die Gelegenheit, bei einem Essen dabei zu sein, wo Christus leibhaftig anwesend ist. Aber wie kommst du denn in seine Gemeinde und wie kommst du denn zu Christus, die sein Leib ist? Kommst du wirklich, um Christus zu ehren? Also von ganzem Herzen, weil du dich über Christus freust, weil du ihm die Ehre geben willst? Oder trägst du ganz andere Dinge in deinem Herzen? Ist das vielleicht Show? Ist das Fassade? Vielleicht ist da sogar Ablehnung in deinem Herzen Christus gegenüber. Vielleicht liebst du Christus nicht. Vielleicht kommst du sogar an seinen Tisch. Aber in Wirklichkeit ist dort Abneigung gegenüber Christus in deinem Herzen. Und vielleicht kannst du das nicht so festmachen, dass du wirklich Jesus hast. Aber man kann es ganz schnell daran merken, ob du seinen Leib hast, seine Gemeinde, seine Glieder, ob du sie verachtest. Denn wie du den Geringsten der Gemeinde anschaust, so schaust du Christus an. Trägst du hier Bitterkeit in deinem Herzen? Manche kommen zur Gemeinde mit einem Kritikgeist. Sie lauern förmlich auf. Sie schauen, wo jemand Fehler macht. Nur damit diese Ablehnung noch viel stärker wird im Herzen und man ist verbittert. Merkst du gar nicht, dass die Verachtung, die du trägst im Herzen gegenüber deinem Bruder, dass du diese Verachtung gegenüber Christus hast? Denn wie du sein Leib bewertest, wie du auf seinen Leib und seine Glieder schaust, so schaust du auf Christus. Jemand hat das mal gesagt, dass die Wertschätzung, die du den Geringsten und Verachtesten in der Gemeinde gegenüber hast, diese Wertschätzung hast du in Wirklichkeit Christus gegenüber. Ja, und es gibt Menschen, die tun so, nach außen, alles ist in Ordnung. Sie begrüßen dich freundlich und essen vielleicht mit dir, aber in Wirklichkeit sind sie gegen dich und gegen die Gemeinde. Ein Kritikgeist. Hüte dich davor. Hüte dich davor, in die Gemeinschaft der Heiligen zu kommen und Christus zu begegnen und in Wirklichkeit etwas im Herzen zu tragen gegen Christus und gegen seine Gemeinde. Denn dann bist du ein Heuchler. Lass uns nicht unehrlich sein und nicht unehrlich in die Gemeinschaft der Heiligen treten. Aber lass uns auch zweitens nicht unbelehrbar sein. Und das ist diese zweite traurige Eigenschaft, die wir hier sehen bei den Pharisäern. Zweitens, unbelehrbar. Also bevor Christus diesen Menschen heilt, richtet er ein Wort an die ganze Versammlung, an die große Runde. Vers 3 und 4. Und Jesus begann und sprach zu den Gesetzesgelehrten und Pharisäern und sagte, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Sie aber schwiegen und er fasste ihn an und heilte ihn und entließ ihn. Hier heißt es in unserer Übersetzung, Jesus begann und sprach. Leider ist diese Übersetzung nicht so klar, ja, was da eigentlich steht im Griechischen. Besser hätte man übersetzt, Jesus antwortete und sprach. So wird das Wort eigentlich so gut wie immer übersetzt im Lukas-Evangelium. Aber warum schreibt die Elberfelder und jetzt auch andere Bibelübersetzungen hier nicht, Jesus antwortet und sprach? Warum schreiben sie hier, Jesus begann zu sprechen oder Jesus ergriff das Wort? Nun, weil man nicht versteht, warum sollte das eine Antwort sein? Da wurde doch vorher jetzt nichts gesagt. Man kann doch nicht sagen, Jesus steht hier auf und er antwortet. Da muss doch vorher irgendwas gesagt worden sein von den Pharisäern. Nein, der Punkt ist doch gerade der, dass Christus antwortet auf das, was sie in ihren Herzen haben. Denn sie lauerten auf ihn. Er kennt doch ihre Motive, ihre Pläne, ihre Absichten. Er weiß, was sie Böses gegen ihn sind, wie unehrlich sie sind. Und so antwortet er ihnen. Christus weiß ganz genau, was sie denken. Das hatten wir schon gelernt in Lukas Kapitel 5, Vers 22. Als aber Jesus ihre Überlegungen erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen, was überlegt ihr in euren Herzen? Oder in Kapitel 6, Vers 7. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber lauerten darauf, ob er am Sabbat heilen würde, damit sie eine Beschuldigung gegen ihn fanden. Er aber kannte ihre Überlegungen. Und so auch hier. Er weiß, was in ihren bösen Herzen vor sich geht. Er durchschaut ihre bösen Pläne. Und darum, besser übersetzt, Vers 3, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, zu den Gesetzesgelehrten und Pharisäern, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Sie aber schwiegen. Also er fragt sie, ob es erlaubt ist. Natürlich weiß er, was recht ist. Er ist der Herr des Sabbats. Er weiß, was am Sabbat erlaubt ist. Aber er fragt sie, denn sie sollten es wissen. Sie sind die Experten. Sie sind die Lehrer Israels, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die religiös genau wissen, was zu tun ist. Doch was haben sie zum Antworten? Sie schweigen. Und das meine ich damit, dass sie unbelehrbar sind. Wisst ihr, in Kapitel 6, da haben wir gelernt, dass Jesus Christus sie lehrt. Vers 9, ich frage euch, ob es erlaubt ist, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, Leben zu retten oder zu verderben. Einige Verse zuvor, dann in Vers 7, spricht er darüber. Dann in Kapitel 13, da erinnert ihr euch noch, da heißt es, der Herr nun antwortete ihm und sprach, Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn hin und tränkt ihn. Diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat, siehe, 18 Jahre lang sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst werden am Tag des Sabbats. Immer und immer wieder im Lukas-Evangelium die gleiche Lektion. Und natürlich waren nicht alle Pharisäer und Schriftgelehrten immer da. Aber meint ihr nicht, dass sich das rumgesprochen hat? Meint ihr nicht, sie haben sich damit beschäftigt, was Christus dort lehrt? Ihnen wurde immer und immer wieder dieselben Argumente vorgebracht. Und auch das, was wir hier lesen, das kommt euch so bekannt vor, weil wir es immer wieder gehört haben. Diese Menschen lernen nichts dazu. Du kannst es ihnen noch so oft lehren und beibringen, wie du möchtest. Und Jesus begann und sprach zu den Gesetzesgelehrten und Pharisäern und sagte, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Sie aber schwiegen. Wie oft soll er es ihnen noch sagen? Es ist recht, am Sabbat zu heilen. Es ist recht, Werke der Barmherzigkeit zu tun. Ob an Tier oder Mensch. Vers 5. Und er sprach zu ihnen, wer unter euch, dessen Sohn, manche Handschriften haben hier Esel, weil Sohn und Esel im Griechischen relativ ähnlich klingen. Wer unter euch, dessen Sohn oder Ochse in einem Brunnen fällt, zieht ihn nicht sogleich heraus am Tag des Sabbats? Und sie konnten ihm darauf nicht antworten. Der Fall ist klar. Jeder weiß, was es zu tun gilt. Und warum können sie nicht antworten? Warum können sie hier nichts sagen? Weil sie sich in einer Zwickmühle befinden. Wenn sie sagen, nein, das tun wir nicht, dann haben sie geradewegs gelogen, denn jeder von ihnen weiß, dass sie das tun. Wenn ihr Tier oder sogar ein Kind von ihnen in den Brunnen fällt am Sabbat, dann befreien sie ihn. Sofort, selbstverständlich, ohne mit der Wimper zu zucken. Sogleich rettet man ein Lebewesen. Sie wissen es. Also können sie nicht sagen, dass sie das nicht tun würden. Sie können aber auch nicht sagen, dass sie es tun würden, denn dann sagen sie damit, dass es recht ist, dass Christus heilt. Und sie haben nichts mehr gegen ihn in der Hand. Sie sind in einer Zwickmühle und darum sagen sie jetzt lieber gar nichts. Und sie schweigen. Wie beschämend muss das eigentlich für sie gewesen sein, diese Experten. Sie haben kein Wort zum Antworten. Aber seht ihr, wie sie unbelehrbar sind? Vollkommen uneinsichtig. Sie wollen nicht verstehen, wozu der Sabbat gegeben ist. Es ist eine Gabe Gottes, ein Tag zu ruhen von der Arbeit, ein Tag zum Anbeten und zum Lernen, ein Tag, um Barmherzigkeit zu üben an den Armen und Schwachen und Bedürftigen. Dazu hat der Herr diesen Tag gegeben. Aber sie wollen nicht lernen. Sie wollen festhalten an ihren Menschengeboten, an ihren Traditionen. Sie sind völlig uneinsichtig und unbelehrbar. Und das, obwohl Christus hier diesen Menschen heilt, direkt vor ihren Augen. Vers 4. Sie aber schwiegen und er fasste ihn an und heilte ihn und entließ ihn. Das heißt, sie haben den Beweis vor ihren Augen. So wie vor Mose das Meer trocknete und vor Josua der Fluss, so trocknet hier bei diesem Mann all das Wasser aus, all die Schwellungen verschwinden in einem Augenblick und seine Organe, die Fehlfunktionen hatten, wurden sofort schlagartig wiederhergestellt. Sein Körper ist gesund, vollständig in einem Moment. Sein Gesicht ist wieder völlig zu erkennen, seine Gliedmaßen sind wieder zu bewegen. Ein Wunder. direkt vor ihren Augen. Kein Trick, keine optische Täuschung, sichtbar für alle. Und natürlich verstehen diese Männer, was das bedeutet. Gott muss mit diesem Mann sein. Natürlich wussten sie das. Das ist, was ein Pharisäer Nikodemus, als er Jesus in der Nacht besuchte, da heißt es in Johannes Kapitel 3, Vers 2, dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Sie sehen all das, sie haben die Lehre, sie haben die Beweise, alles vor ihren Augen. Aber sie bleiben uneinsichtig, vollkommen uneinsichtig und unbelehrbar. Und nun lasst uns wieder an uns denken. Gibt es Dinge, die dir gut bekannt vorkommen, weil du sie immer und immer wieder von Christus gehört hast? Dinge, die Christus dich gelehrt hat, wie du leben sollst. Aber es kommt einfach nicht bei dir an, egal in wie vielen Predigten du es hörst, egal wie oft du davon liest, weil du einfach nicht damit übereinstimmen kannst, weil du das einfach nicht für dich richtig hältst, vielleicht nach deiner Tradition, nach deiner Gewohnheit, nach deinem, was auch immer, du kannst und willst es nicht annehmen. Willst du wirklich unbelehrbar bleiben? Willst du wirklich nicht dazulernen? Es gibt so viele Menschen, die sagen von sich, und ihr müsst euch überlegen, das sind Pharisäer, das sind Schriftgelehrte, das sind Leute, die sagen, wir kennen die Bibel, wir studieren sie und wir wollen sie tun. Solche Leute. Es gibt Menschen, die sagen, sie sind gläubig, aber sie sind dennoch unbelehrbar. Und du siehst es in so vielen Bereichen ihres Lebens. Ihnen wird klar dargelegt, was die Schrift sagt. Aber anstatt es zu tun, halten sie fest an ihren Vorstellungen. Es heißt in 2. Timotheus Kapitel 3, da ist die Rede von Menschen ab Vers 6, Menschen, die, dann weiter Vers 7, immer lernen, aber niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Sie können es gar nicht. Auf die Weise aber, wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, so widerstehen auch sie der Wahrheit. Menschen, verdorben in der Gesinnung, im Blick auf den Glauben unbewehrt. Sie werden aber nicht weiter vorwärts kommen, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Menschen, die unbelehrbar sind. In Jerusalem, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, das Zentrum der Lehre, und dennoch völlig unbelehrbar. Du musst dir vorstellen, du bist ein Experte, du weißt alles, was im Gesetz steht, du kennst es auswendig und dennoch bist du unbelehrbar. Und möge es so sein, dass du nicht solch ein Mensch bist, dass du zu einer Gemeinde gehörst, die Bibel liest und Predigten hörst, aber in Wahrheit bist du unbelehrbar. Und Christus spricht ein und dasselbe immer und immer wieder in dein Leben hinein. Manche von euch mögen hier sitzen, die haben hunderte Male gehört, dass sie wahre Buße tun sollten, sich von Herzensgrund bekehren sollten zu dem Herrn Jesus Christus. Und sie tun es nicht. Sie bleiben in ihren Sünden. Sie verharren in ihren Sünden. Das führt mich jetzt zu meinem dritten Punkt, die Unbußfertigkeit, der dritte und letzte. Unbußfertigkeit. Die sind hier zusammengekommen und sie laden Christus ein, aber nur um was Falsches an Christus zu finden. Nur um ihn zu überführen. Doch Christus lässt sich nicht von Sünde überführen, denn er hat keine. Er ist das vollkommene Lamm Gottes ohne Fehl und Tadel. Jesus lässt sich nicht überführen, aber Jesus überführt. Er überführt sie von ihrer Falschheit, von ihrem Irrtum, von ihrer Heuchelei. Nach all dem, was sie jetzt erlebt haben, was hätten sie dann tun sollen? Als Christus ihnen diese Lehre bringt, nachdem sie vor ihren Augen sehen, wie dieser Wassersüchtige geheilt wird, was hätten sie tun sollen in diesem Moment? Nun, sie hätten nicht schweigen sollen, sondern sie hätten vor Christus niederfallen sollen. Sie hätten Buße tun sollen. Sie hätten ihn um Vergebung bitten sollen. Aber an ihnen wird das erfüllt, was Jesus gesagt hat in Lukas 13, Vers 26, dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird sagen, ich sage euch, ich kenne euch nicht und ich weiß nicht, woher ihr seid. Weicht von mir, alle Übeltäter. Sie taten keine Buße von ihren üblen, bösen Taten. Sie hätten kommen sollen, sie hätten sprechen sollen, Herr, heile nicht nur diesen Mann. Heile auch uns, denn wir haben gegen dich gesündigt. Wir sind wie dieser Wassersüchtige, aber wir sind aufgeschwollen, aufgequillt mit Stolz und Hochmut und Arroganz und Unbußfertigkeit. Wir sind unbelehrbar. Wir sind unbußfertig. Herr, erbarme dich über uns. Denn wir sind viel schlimmer dran als dieser Mann. Heile uns. Wir sind aufgeblasen. Wir wollen nicht schweigen, Herr. Wir wollen dir unsere Sünde bekennen. Erbarme dich über uns, denn du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Rette uns. Was ist mit dir? Wie kommst du heute zu dem Herrn Jesus Christus? Kommst du und bittest ihn darum, dass er dich heilen möchte, weil du noch so sehr aufgeblasen und aufgequollen bist? Mit Unehrlichkeit und Unbelehrbarkeit und Unbußfertigkeit? Mag es sein, dass wir uns für die fromm halten, für das Zentrum der Religion? Dass wir glauben, wir sind die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die Abgesonderten, die so auf die Heilige Schrift achten und so treu sind in allem und merken gar nicht, wie aufgequillt und stolz und bösartig wir sind, mit geschwollener Brust. Ist da heute wahre Liebe Christus gegenüber? Dass du heute wirklich mit Freude kommst zu seinem Mahl, weil du ihn liebst, weil du ihn ehren willst. Kommst du heute mit wahrer Liebe zu deinen Geschwistern, zu ihm? Kann man sagen, dass in deinem Leben wahrer Fortschritt ist in dem Lernen? Dass du Fortschritte machst darin, dass du in der Erkenntnis wächst und danach lebst? Und ist wahre Buße in deinem Leben zu sehen? Lasst uns nicht schweigen. Sondern lasst uns heute dem Herrn Jesus Christus neu unsere Sünde bekennen und lasst uns beten, dass er uns heilen möge, dass er sich über uns erbarmt. Und so freuen wir uns neu über sein Opfer, dass er gekommen ist, für uns zu sterben, um sein Leben hinzugeben für uns. Er hat sich verunstalten lassen, er hat sich hinmartern lassen am Kreuz, auf dass wir in aller Ewigkeit das Wasser des Lebens trinken dürfen, um zu leben. Lasst uns den Herrn Jesus Christus preisen, dem die Ehre sei, in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Amen.